Sie hat die Nachhaltigkeit schon im Titel, die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Auch im Wissenstransfer, im Podcast HNA Voices, legen die Hosts auf Folgen Wert, die noch lange ihre Wirkung entfalten. Und so bin ich zu einem Interview geladen worden, in dem es um häufig gefragte Fragen des Wissenschaftspodcastens geht. Diese FAQ-Folge ist eben als Evergreen-Content auf der Webseite der Hochschule online gegangen. Und ich dachte mir, da ist auch etwas für dich dabei. Die eine oder andere Frage dürftest du dir schon gestellt haben. Besonders schön fand ich diese. Wie schafft ein Podcast es, Wissen zu transportieren, so dass es berührt, dass es ankommt und auch bleibt? Jonas Schatz und Stefanie Kreil, die beiden Hosts, hatten nichts dagegen, ihren Podcast noch etwas weiter zu verbreiten. Und so läuft die aktuelle Folge jetzt bei Science Goes Podcast. Crosspost nennt man das übrigens. Hast du das schon mal gemacht? Es ist eine der vielen Möglichkeiten, mit deinem Podcast mehr Reichweite zu erzielen. Jetzt aber los. Der Link zur Quelle steht in den Shownotes. Sie hat die Nachhaltigkeit schon im Titel, die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Auch im Wissenstransfer, im Podcast HNEE Voices, legen die Hosts auf Folgen Wert, die noch lange ihre Wirkung entfalten. Und so bin ich zu einem Interview eingeladen worden, in dem es um häufig gefragte Fragen des Wissenschaftspodcastens geht. Diese FAQ-Folge ist eben als Evergreen-Content auf der Webseite der Hochschule online gegangen. Und ich dachte mir, da ist auch etwas für dich dabei. Die eine oder andere Frage dürftest du dir schon gestellt haben. Besonders schön fand ich diese. Wie schafft ein Podcast es, Wissen zu transportieren, so dass es berührt, dass es ankommt und auch bleibt? Jonas Schatz und Stefanie Kreil, die beiden Hosts, hatten nichts dagegen, ihren Podcast noch etwas weiter zu verbreiten. Und so läuft die aktuelle Folge jetzt bei Science Goes Podcast. Crosspost nennt man das übrigens. Hast du das schon mal gemacht? Es ist eine der vielen Möglichkeiten, mit deinem Podcast mehr Reichweite zu erzielen. Jetzt aber los. Der Link zur Quelle steht in den Shownotes.
Hallo und herzlich willkommen bei den HNEE Voices, dem Wissenschaftspodcast der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Ich bin Jonas Schatz und gemeinsam mit meiner Co-Moderatorin Stefanie Kreil sprechen wir hier einmal im Monat mit Menschen, die mit Leidenschaft, Expertise und einer Vision die Welt verändern. In dieser Folge ist die Hörfunkjournalistin und Podcasterin Christiane Zwick zu Gast. Ihr eigener Podcast, Science Goes Podcast, schaut aus verschiedenen Blickwinkeln auf das Thema Podcasting als Wissenschaftskommunikation. Das Anliegen ihrer Arbeit ist es, professionelles Podcasten und Wissenschaft unterhaltsam, eingängig und trotzdem faktisch korrekt zusammenzubringen. Sie gibt praktische Tipps und Impulse, um noch mehr Lehrende und Studierende ans Mikro zu locken. Gemeinsam mit Christiane tauchen wir also tiefer in das Thema Podcasting an Hochschulen ein.
Herzlich willkommen hier bei den HNEE Voices mit einer tollen Folge, die wir mal wieder digital aufnehmen, weil wir heute nämlich eine Gästin bei uns haben, die nicht so direkt aus dem HNEE-Kosmos kommt. Und zwar ist das die Christiane Zwick. Hallo Christiane, schön, dass du da bist.
Ich grüße euch. Hallo. Grüße nach Eberswalde.
Hi, grüß dich.
Und natürlich haben wir auch noch den Jonas hier. Hallo Jonas.
Hallo zusammen. Ja, es ist wirklich eine besondere Folge. Ich bin auch zugegebenermaßen etwas aufgeregt, denn während wir hier so als Quereinsteiger reingewachsen sind in dieses Podcast-Projekt, so haben wir ja mit dir, Christiane, eine absolute Expertin heute zu Gast. Das macht mich schon ein bisschen aufgeregt und zusätzlich noch die Fernschalte in Hamburg-Eberswalde bringt immer noch ganz eigene technische Herausforderungen mit sich.
Wir werden das meistern. Warum Jonas so einen leichten Respektanflug hat, ist natürlich, Christiane ist Hörfunkjournalistin für verschiedene Radiostationen der ARD. Aber nicht nur das, sie ist auch Podcasterin, tatsächlich bei zwei Podcasts. Also sie weiß auf jeden Fall, wovon sie spricht. Und wir haben Christiane kennengelernt im März diesen Jahres, 2025, als wir eine Soundtagung veranstaltet haben. Und da haben wir nach einiger Recherche, sind wir auf Christiane gestoßen, die nämlich Storytelling, Podcasting auch an Studierende weitervermittelt. Also sie ist Podcast-Trainerin auch.
Ja, genau. Also ich bin an Hochschulen und Universitäten unterwegs und bin da häufig in der Fortbildung, in der Weiterbildung der Hochschuldidaktischen. Das heißt also, Lehrende, die podcasten wollen, die an Lehrpodcasts denken, die nehmen an den Workshops teil. Und manche davon sind auch daran interessiert, ja, mit Studierenden oder ihre Studierenden podcasten zu lassen. Und dann geht es darum, das anzuleiten, so ein Podcast-Projekt. Mhm. Und da ist natürlich immer auch einiges zu beachten. Und ja, und darum geht's dann.
Was fasziniert dich denn an Podcasts als Medium der Wissenschaftskommunikation? Vielleicht auch im Gegensatz zum klassischen Radio?
Podcasten heißt Freiheit, mhm, und Kreativität. Es gibt ja nur festgelegte Formen, gerade im wissenschaftlichen Bereich, wie Texte zu schreiben sind. Ja, das Nachdenken hat und das Schreiben hat viele Konventionen. Und hier im Podcasten, da sind wir in einem Bereich unterwegs, der nicht so ganz der übliche ist. Und das heißt, die Aufmerksamkeit konzentriert sich auf das Auditiv-Akustische. Und hier mal zu überlegen, ja, was geht denn da? Was passiert eigentlich akustisch in meinem Fach? Und wenn dort mal vor Ort aufgenommen wird, dann bildet sich noch etwas anderes ab. Also eine Atmosphäre, eine Stimmung. Das ist eine Möglichkeit, mit Audio zu arbeiten. Aber natürlich gibt es auch Audioarchive oder auch allein die Art, miteinander zu sprechen. Das kann ja sehr unterschiedlich sein. Also einmal, dass man etwas diskutiert oder analysiert oder auch mal debattiert. Also Möglichkeiten über Möglichkeiten, und das muss natürlich dann zum Thema und zur Wirkungsabsicht passen.
Ich habe auf dem Weg hierher nach Eberswalde einen deiner Podcasts gehört, und zwar Science Goes Podcast, die Folge zum Thema Soundscape und Sounds. Also ich habe einerseits Sachen gelernt, aber die hat mich auch emotional berührt, die Folge. Und ich habe eine Idee, warum das so ist, würde es aber gerne von dir erstmal hören. Wie schaffst du das, dein Wissen zu transportieren, dass das berührt, dass das ankommt und auch bleibt?
Das hat viel auch mit dem zu tun, in welchen Raum ich da führe. Und alle Podcastenden, die das entweder in der Lehre tun wollen oder eben in der Wissenschaftskommunikation, die können sich auch überlegen, welchen Raum mache ich denn da auf? Also allein zum Beispiel vor Ort zu sein, ne, das hatte ich ja eben schon angedeutet, das macht was mit einem Thema, aber eben auch der Rhythmus, die Sprache, die Geräusche, die akustische Umwelt, das ist alles noch nicht ausdekliniert. Auch im, also ne, ich komme vom Hörfunk, und da hat man natürlich schon viel auch mit Schallarchiven gearbeitet oder eben mit dem Reportage. Ich liebe Reportage, das muss ich echt sagen. Aber natürlich ist das auch eine relativ aufwendige Form des Berichtens. Möchte ich trotzdem Werbung für machen? Weil eben in einer Situation zu sein, sich in eine Situation zu begeben mit einem Interviewpartner oder jemandem, den man einfach trifft, seien es zum Beispiel auch vor Ort, ich denke jetzt gerade wieder an die Medizin, dass man da auch PatientInnen trifft und deren Geschichten dann hört und mit einbezieht, durchaus auch in einen fachlichen Beitrag. Das ist eine Ergänzung, die muss man sich erstmal vornehmen, und da passiert eine Menge. Also es ist eben auch eine Kommunikation zwischen Menschen. Also einmal vor dem Mikrofon, aber natürlich auch unterm Kopfhörer. Und die darf auch nicht vergessen werden. Also das finde ich auch ganz wichtig. Ne? Also wir sprechen ja mit allen, die jetzt gerade zuhören, in Gedanken sind sie bei uns. Und wir überlegen uns auch, naja, was für eine Vorstellung haben die vom Thema? Was brauchen sie? Wo stehen sie gerade? Wo steht ihr gerade, die ihr zuhört? Und was habt ihr gerade vor? Also wenn ihr studiert und einen Podcast machen wollt, dann seid ihr sicherlich sehr froh, auch ein paar Tipps mitzunehmen und eine Idee davon, was sich gestalten lässt. Die Ansprache macht auch schon was aus.
Mhm. Auf jeden Fall.
Und jetzt bin ich neugierig, Jonas. Was hast du gemerkt? Was hast du gefühlt? Wo ist bei dir ja was angegangen?
Was, glaube ich, resoniert hat und warum es mich berührt hat, ist, also einerseits natürlich, dass du Erfahrung mitbringst und, glaube ich, eine Idee hast, wie man die Stimme einsetzen muss und einsetzen kann, um auch Dinge gut zu vermitteln. Aber ich glaube, was dort transportiert wurde, ist die Leidenschaft für das Thema und dass du für dieses Thema brennst, für Klanglandschaften, Dinge über die Audioebene zu vermitteln. Ich glaube, das ist mitgekommen. Und das ist ja auch etwas, was Forschende mitbringen. Also die meisten Forschenden, die ich kenne, die brennen eigentlich für das Thema. So, die haben da eine Leidenschaft, diesen Fragen nachzugehen. Und ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung, um dann die Dinge auch zu vermitteln, selbst wenn man jetzt noch kein großes Sprachtraining hatte oder wahnsinnig viel technische Expertise mitbringt. Aber die Leidenschaft, glaube ich, spielt da eine große Rolle.
Absolut. das ist auch sozusagen der größtmögliche Unterschied zum Text. Im Text wird die Sache, das Thema, der Gegenstand verdichtet und auf eine fachlich korrekte, konventionelle Weise auch. Und das soll so sein. Der Podcast ist eine ganz andere Art der Darstellung und die darf dann eben auch für einen Gegenstand einnehmen, für einen Forschungsgegenstand oder für, naja, vielleicht auch mal für eine Universität. Es gibt unter den Wissenschaftspodcasts eben auch die Studierenden-Podcasts, die Lehr-Podcasts, aber auch die Hochschul-Podcasts und auch Lust auf ein Fach zu machen. Das kann der Podcast sehr gut.
Podcasts leben ja auch von Geschichten. Die Frage ist aber, wie erzählst du eine Geschichte, wenn es um trockene Daten oder abstrakte Forschung geht?
Naja, es gibt, ich glaube, nie nur trockene Fakten. Es gibt immer eins mehr und das eine ist die Person, die sich damit beschäftigt. Also wer forscht, hat quasi schon innerhalb der Zeit der Forschung einen dramatischen Ablauf, um das mal so storytellingmäßig auszudrücken. Also sprich, wer forscht und davon erzählt, ist schon ein Protagonist oder stellt sich als Protagonist zur Verfügung, zur Identifikation natürlich auch. Und etwas mitzuerleben mit, wie komme ich denn überhaupt auf die Forschungsfrage? Was hat es, naja, mit der Welt aktuell zu tun? Was hat es mit mir zu tun? Was interessiert mich daran, das darzustellen, inklusive dann eben des wahrscheinlich hindernisreichen Wegs bis zum Studienende, den, ja, der Analyse und den Erkenntnissen, die sich daraus ergeben? Das ist schon erzählenswert und hat einen Erzählbogen. Insofern gibt es nie nur die trockenen Fakten.
So wie du das so gerade beschrieben hast, habe ich so innerlich so einen kleinen Widerstand bekommen, dass ich so gedacht habe, ich glaube, viele Forschende sehen das gar nicht so, sich selbst als Protagonisten in ihrem Forschungsalltag sozusagen. Und ich bin da total bei dir, dass ich auch sage, da müssen wir eine Lanze für brechen. Bei uns hier in der HNEE versuchen wir auch gerade so ein bisschen Storytelling nochmal zu etablieren, ne? Gerade für die eigenen Forschungsergebnisse, Forschungsvorhaben, vielleicht auch das Forschungssemester und so weiter, einfach aus einer geschichtenbasierten Perspektive aufzubereiten und auch zugänglicher zu machen. Also was uns da immer wieder auch begegnet, ist so ein bisschen dieses, aber wie soll ich jetzt Fakten mit Emotionen verbinden? Oder das ist ja jetzt eine persönliche Sicht auf ein großes Forschungsfeld und wie geht das denn zusammen? Und da, glaube ich, gibt es noch so einen kleinen inneren Widerstand, einfach weil man da doch sehr diese persönliche Sicht weniger wert vielleicht auch empfindet.
Ich verstehe genau, wovon du sprichst. Und mir ging das auch so, als Journalistin tatsächlich. Weil ich bin ja durchaus schon ein bisschen länger dabei. Ich habe es erlebt, ne, dass man eigentlich als Journalist, Journalistin über die Sache spricht. Betroffene, Verantwortliche, beide Seiten hört, über ein Thema auch quasi so neutral wie möglich erzählt. Und dann kam irgendwann die Anfrage aus den Redaktionen, bring dich in die Reportage ein, sag auch mal ich. Und ich dachte so, ich bin doch nicht so wichtig. Warum? Ne? Und das ist jetzt ein total anderes Umfeld, in dem ich mich im Journalismus bewege, aber auch vielleicht eher in den Wissenschaften, sodass das, was wir auch ein bisschen über uns sichtbar hörbar machen, dass das zum Vertrauen beiträgt. Also einmal ist es die geforderte Transparenz. Wer spricht denn da? Das ist heute wichtig, wird diskutiert. Und eben auf der anderen Seite, mit welchen Ansätzen ist jemand unterwegs und auf welcher Strecke bewegt sich die Person, in welchen, ich meine, das wird auch in wissenschaftlichen Diskussionen und Abhandlungen wird das ja auch ausgeführt. Hier ist jetzt quasi die besondere Situation, dass der Podcast ein kleines bisschen eine andere Aufgabe hatte als der Text. Und zwar tatsächlich diese persönliche Sicht, die sich natürlich nicht vermischen darf mit dem, was da erforscht wird, aber dass die mit eingebracht wird. Und das hat auch wiederum ein ganz schönes Ergebnis, nämlich dass die, die das hinterher zuhören, es sollen ja häufig die Studierenden sein, dass sie dann eben die Idee davon haben, wie jemand mit dem Gegenstand umgeht. Und das ist ein wahnsinnig tolles Erlebnis, das mitzubekommen, eine Idee davon zu bekommen, einmal, wie denkt jemand, na klar, aber dann eben auch, welche Bezüge, welche Probleme, welche Hindernisse überwindet jemand, das hatte ich ja eben. Und das ist, ja, das ist auch ein bisschen Role Model sein. Das macht auch zuversichtlich, wenn man selber vor Hindernissen steht und, naja, denkt so, oh, schaffe ich das? Es ist ja auch ziemlich anstrengend und nicht gewiss, dass es einen guten Ausgang findet. Also dieses, ja, wissenschaftliche Arbeiten, da ein bisschen genauer hinzuschauen, und das vielleicht auch mal aus der persönlichen Perspektive zu betrachten.
Ich finde es betonenswert, dass diese Verknüpfung von persönlichem Erzählen über die Forschung also mehrere Mehrwerte hat, nämlich die Inspiration für andere Forschende und die Motivation auch dort anzukurbeln und gleichzeitig, wenn es sich dann aber nach draußen in die Gesellschaft richtet, dort eine Transparenz zu schaffen und auch eine Nahbarkeit und dadurch noch mehr Gehör zu verschaffen, weil Wissenschaft lebt ja so ein bisschen von dieser Idee, es ist total objektiv und gleichzeitig ist es aber auch ein Problem, dass sie so von oben herabkommt. Und wenn dann da klar wird, okay, Wissenschaft ist eigentlich nie ganz objektiv, weil da steht immer ein Mensch dahinter, der aus unter bestimmten Gründen an seiner Frage arbeitet, wird es also glaubhafter, denke ich.
Aber doch auch angreifbarer, oder? Also das kommt mir jetzt gleich in Sinn, dass man vielleicht auch deswegen eher Widerstände als Forschender hat, weil man einfach denkt, wenn ich jetzt nur meine persönliche Perspektive einbringe, dann bin ich angreifbar und meine Forschung oder meine Motive.
Ich muss wissen, warum ich es tue. Ja. Also sprich, möchte ich für ein Thema auf eine etwas persönlichere Weise Aufmerksamkeit verschaffen? Gibt es da Dinge, die leider in der öffentlichen Diskussion nicht vorhanden sind, die aber vorhanden sein sollten? Und das ist dann schon so dieses Plus an Engagement, die ein Podcast auch ist. Wenn ich dann diese persönliche Ebene wähle, sodass ich dann am Ohr von jemandem sein darf und eben von Mensch zu Mensch begegne, dann, ja, dann löst es vermutlich, also ne, das muss man immer alles dann auch überprüfen, aber es löst vermutlich was aus. Und das ist etwas anderes, als wenn ein Text zur Verfügung gestellt wird, der dann vielleicht, naja, dem einen oder anderen auch zu hoch ist. Und die natürliche Sprache tut ihr Übriges, tut einiges dafür, dass ja Menschen folgen können, die sonst nicht im akademischen Bereich unterwegs sind. Wir haben eben über die Studierenden gesprochen, die werden natürlich nochmal anders angesprochen. Auch die Fachkolleginnen, wenn es ein Fachpodcast ist. Und jetzt sind wir eben draußen in der Wissenschaftskommunikation und müssen uns überlegen, ja, was mache ich? Mit welchen Mitteln? Wie viel zeige ich von mir? Da habe ich immer noch die Entscheidungsfreiheit. Es kann ein bisschen mehr sein, kann ein bisschen weniger sein. Es hat dann vielleicht auch mit der Freude an der Kommunikation zu tun oder eben auch mit dem Bewusstsein von problematischen Zusammenhängen, die ich mitdenke und wo ich dann eben auch ganz klar einordne, so das hier ist meine persönliche Meinung. Hier geht es dann wieder um meine Forschung. Also das zu unterscheiden ist genauso wichtig, das auch immer auszudrücken, wo ich dann als Mensch da bin, wo ich als Wissenschaftlerin da bin, da wo ich etwas Komplexes versuche zu vermitteln auf eine verständliche Weise und dann eben auch vereinfache, dass ich dann auch sage, das ist jetzt stark vereinfacht, aber um es einfach mal vor Augen zu führen oder eben einzuordnen auf eine Weise, die möglichst alle verstehen, sage ich das jetzt mal mit diesem Beispiel oder mit diesem Modell oder mit diesem Konzept.
Ja, es ist Verständlichkeit und Transparenz beides, was da eine Rolle spielt. Ich finde auch, da müssen wir gar nicht in dieses Thema Vereinfachung und Verfälschung gar nicht so wahnsinnig eintauchen, denn an der Stelle würde ich einfach auf unsere Folge mit Peter Wohleben verweisen. Mit ihm haben wir auch intensiv über dieses Thema gesprochen, etwas, was bei ihm in seiner Wissenschaftskommunikation immer wieder eine Rolle spielt, wo ich gerne von dir noch mehr wissen möchte, ist, das klang nämlich gerade schon an, wenn es darum geht, in welchem Format erzähle ich. Wir haben jetzt über Storytelling gesprochen, aber welche Möglichkeiten gibt es denn noch jenseits des klassischen Storytelling-Podcasts, Forschung zu vermitteln?
Selbst der Storytelling-Podcast, wie du es beschreibst, hat viele Facetten. Also erzählen muss nicht unbedingt die komplette Storykurve sein. Die habe ich zwar eben angedeutet, aber natürlich ist auch jedes Bild, jede kleine Szene, also wenn ich zum Beispiel von dem Versuchsaufbau oder so erzähle, das ist an sich ein kleines Storytelling-Element. Das muss gar nicht so oft auch vorkommen. Aber es geht dann ja eben immer wieder auch ums Veranschaulichen. Also Storytelling an sich ist schon mal ein weites Feld. Und dann, was gibt es noch?
Ich wollte also tatsächlich so ein bisschen auch auf was hinaus, was ich bei dir schon entdeckt habe, was bei uns teilweise eine Rolle spielt. Also das eine ist Datensonifikation. Da gibt es ein Projekt, wo Moore hörbar gemacht werden und Datensonifikation taucht laufend mehr auf in der Wissenschaftskommunikation. Da bin ich noch neugierig, was du da für Erfahrungen schon gesammelt hast oder Projekte kennst. Und das andere ist etwas, was ich bisher nur bei dir entdeckt habe, ist die Audioreflexion.
Haha. Ja, ich war allerdings nicht die Erste. Also, ich war total begeistert, als ich auf den Podlog gekommen bin. Also, das ist ein Podcast-Projekt gewesen von Moritz Klenk, einem Kulturwissenschaftler an der Hochschule Mannheim. Und der hat sich mit diesem Projekt habilitiert. Er ist tatsächlich über ein Jahr unterwegs gewesen mit diesem Projekt, indem er seine eigene Auseinandersetzung, auch mit dem Podcasten übrigens, dokumentiert hat, aber eben alles, was sozusagen zu dem Bereich von Wissenschaft dazugehört, der eigentlich selten dokumentiert oder beschrieben wird. Also auch mal das Abendessen mit Freunden, wo dann eben eine Diskussion stattfand, die wieder ihn auf eine Idee gebracht hat. Und ja, da sind Ideen bei rausgekommen, aber eben auch nochmal die Reflexion der Reflexion. Und das wird jetzt, glaube ich, öfter auch mal angewandt. Also im Moment bin ich zum Beispiel an der Universität Jena und dort haben Studierende eben diese Audioreflexion einmal für sich ausprobiert und am Ende eben auch eine Bilanz gezogen in der Metareflexion. Also da haben sie sich nochmal alles angehört, ihren ganzen Lernweg nochmal Revue passieren lassen und ihre Schlüsse daraus gezogen.
Vielen Dank für den Einblick in das Thema Audioreflexion. Das klingt für mich auch danach, als ob das eine Variante der alternativen Prüfungsform für Studierende sein könnte, wenn es jetzt nicht darum geht, jedes Mal gleich einen vollständigen Podcast zu produzieren, sondern in Zeiten von KI seine eigenen Denkvorgänge hörbar und nachvollziehbar und prüfbar auch zu machen.
Ja, das ist auch das Stichwort Lernen, ne? Also das wird ja immer wichtiger.
Magst du uns noch was zu Datensonifikationen erzählen, was du da für Berührungspunkte schon hattest oder welche Projekte dir da begegnet sind?
Das fand ich so schön bei euch. Also bei eurer Sounddidaktik-Tagung, da habe ich auch einen Ohrenblick quasi auf die Moorsonifikation werfen dürfen. Und das Tolle ist ja tatsächlich, einem Ökosystem eine Stimme geben. Wie großartig ist das denn? Oder eben Daten in Töne, in Audio zu übersetzen. Das ist also noch überhaupt nicht ausgeschöpft. Hier haben wir etwas, eine neue Möglichkeit, Wissenschaft darzustellen. Und ich habe das tatsächlich noch mal erlebt auf der Republika dieses Jahr in Berlin. Dort gab es einen Workshop zur Datensonifikation. Und die Beispiele, die sie mitgebracht haben, die gingen zum Beispiel über den Klimawandel. Und das, ne, zu hören, wie tatsächlich, ne, die Tonleiter immer weiter aufwärts geht, das war schon sehr sinnlich und anhörbar. Also ich denke, hier ist viel möglich, auch genau an den Daten, die jetzt den Forschenden zur Verfügung stehen. Und ich würde dafür sprechen, das einfach mal auszuprobieren, denn so kompliziert ist es nicht.
Also insofern ist es ja eigentlich ein Podcast als Forschungsinstrument. Ein super Beispiel dafür, weil das hat uns nämlich jetzt auch nochmal so ein bisschen umgetrieben. Können Podcasts auch als Forschungsinstrument eingesetzt werden oder auch wie? Was sind da deine Erfahrungen?
Podcasts als Forschungsinstrument, das war auch die Arbeit von Moritz Klenk. Und als Forschungsinstrument ist es dann natürlich interessant, wenn es um Audio geht, ums Auditive. Also sprich Sounddesign, Stadtplanung, Entomologie. Also überall, wo es was zu hören oder zu vergleichen gibt, wäre das schön, das im Audio tatsächlich auch zur Verfügung zu stellen. Und dann gibt es ja auch noch die Audioarchive, also in den Geschichtswissenschaften, wo dann, ich denke öfter mal an diese Aufnahme, der Kaiser spricht. Das ist viel Information, die sich da überträgt über diese eine, ja, alte Schallplattenaufnahme. Wie der Mensch sich darstellt, wie er sich sieht, was für ein Verhältnis er zum umstehenden Publikum hat. Das alles wird hörbar. Und genau deswegen sollte, wenn möglich und wenn passend, ich finde, das Audio einfach in Erwägung gezogen werden.
Und damit ja auch einem breiteren Publikum zugänglich als üblicherweise. wir machen ja auch hier an der HNEE einen Hochschulpodcast. Es ist kein Lehrenden-Podcast, kein Studierenden-Podcast, sondern ein Hochschulpodcast. Aber was können denn Lehrpodcasts deiner Meinung nach für die Hochschule leisten?
Im Lehrzusammenhang sind Podcasts deswegen interessant, weil sie eben mal die visuelle Ebene auslassen. Sprich, Studierende müssen nicht auf dem Display verhaftet bleiben, können ihre Augen mal entspannen. Sie gehen rein in ein Thema auf eine Weise, die einfach dem Denken sehr nah ist. Also jemandem durch ein Gedankengebäude zu folgen, ist ein eigenes Erlebnis. Das ist das eine. Außerdem, ne, jetzt von den Möglichkeiten her, wie etwas dargestellt werden kann und welche Formate es gibt. Wir haben noch gar nicht über das Feedback, das audio eingesprochene Feedback gesprochen. Das hat nämlich auch seinen Reiz. Wenn Studierende eine Rückmeldung kriegen im Gesamtzusammenhang mit allen Kommilitoninnen anwesend, dann muss man ja reagieren. Genauso ist es auch für Lehrende, die auf diese Weise immer berücksichtigen müssen, was denken dann jetzt dann die anderen über die Person, die gerade hier bewertet wird. Und in so einem Audio-Feedback ist es sowohl persönlich, ist es möglich, persönlich etwas zu sagen und auch gleich wieder zu motivieren. Und der Vorteil ist, diejenige, die das dann hört, die das Feedback bekommt, muss eben jetzt nicht sozial reagieren. Also kann das sich einfach mal so sacken lassen und dann eben auch dieses vielleicht persönlich dargebotene, hilfreiche anders akzeptieren als unter der Stresssituation, oha, ich habe gerade vielleicht eine Kritik bekommen oder, ne, oder etwas nicht ganz okay abgeliefert. Da geht es dann eben ganz einfach schlicht um den persönlichen Rahmen. Mhm. Außerdem, also das ist jetzt wieder mal ein Format mehr, da lässt sich noch viel, viel mehr denken. Also ich bin zum Beispiel sehr gespannt, ob es irgendwann auch mal bei den Studierenden-Podcastern wiederum sowas gibt wie eine Challenge, also eine Aufgabe lösen auf Zeit. Und was an Formaten noch gar nicht diskutiert wurde, ich liebe das Periodensystem der Elemente der Royal Society of Chemistry in Great Britain, denn die haben das Periodensystem als Podcast auf einer Webseite, wo man jedes Element mal anklicken kann und hören kann, wie es sich verhält. Bei Audios haben wir natürlich ganz klar auch die Themen Diversität und Inklusion dabei. Also sprich, nicht alle können lesen, können natürlich den Text anklicken und sich vorlesen lassen, aber da etwas tatsächlich erzählt zu bekommen, beziehungsweise eben in natürlicher Sprache formuliert zu bekommen, das ist viel freundlicher, viel persönlicher und einfach auch mal angemessen. Und dann bei der Inklusion sind ja nicht alle Studierende mit dem Deutschen als Muttersprache aufgewachsen. Auch hier ist es fein, etwas mal in natürlicher Sprache erzählt zu bekommen. Und die fachliche Auseinandersetzung mit dem Text muss natürlich stattfinden. Und hier müssen die Studierenden auch was lernen. Aber es ist dann eben auch mal der Moment der Erholung des Verstehens, des einfach persönlich Weiterkommens.
Du arbeitest ja auch mit Studierenden zusammen. Würdest du sagen, Podcasting ist was für Fortgeschrittene oder ist das so vielleicht doch eine kleine Grundlagenausbildung, die man so in so einer Hochschule auch lernen darf?
Wissenschaftskommunikation brauchen sie. Also in den meisten Förderanträgen ist ja heute auch die Forderung drin, Wissenschaftskommunikation zu betreiben. Das ist auch zu Recht so. Schließlich fließen hier Steuergelder und die Allgemeinheit verdient auch, was davon zu hören, also zum Beispiel zu hören zu bekommen. Das wäre podcastbezogen. Es kann natürlich auch als Text oder als Interview passieren. Die Wissenschaftskommunikation beinhaltet vor allem eins, was Studierenden erstmal nicht so gegenwärtig ist, nämlich, dass sie sich tatsächlich eben an eine Zielgruppe wenden und sich damit beschäftigen müssen. Wo stehen diejenigen, die ich da anspreche? Was wissen die über das Thema? Wo kann ich anschließen? Wie kann ich auch etwas schmackhaft machen? Also das sind Elemente der Wissenschaftskommunikation, die erstmal so sonst nicht trainiert werden. Man bleibt hier im fachlichen akademischen Rahmen. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Es ist natürlich auch eins der vielen Effekte des Podcastens neben den 4K der Future Skills, die du eben angedeutet hast, dass man schlicht durch Erklären besser weiß, was weiß ich wirklich. Also erklären heißt auch, sein Wissen kurz abzuprüfen. Kann ich das erklären? Oder wo ist dann noch eine Lücke, um dann eben diese Lücke auch wieder zu füllen? Lernen durch Erklären ist hier das Stichwort.
Podcast ist ein tolles Format, um ganz viel auch zu lernen. Wir haben jetzt viele Dinge angerissen. Für alle, die mehr lernen möchten und mehr hören wollen, empfehle ich deinen Podcast Science Goes Podcast. Denn da hast du zu vielen Themen, die wir heute kurz angeteasert haben, ganze Folgen gemacht. Wir haben aber noch eine Frage zum Abschluss. Gibt es etwas, was du dir von Hochschulen wünschst, wie sie Audioproduktion oder Podcasting nutzen sollten oder besser nutzen können? Hast du einen Wunsch für die Zukunft?
Ich fände es super, wenn alle Hochschulen und Universitäten dem Podcast eine Seite auf ihrer Website gönnen. Also sprich, dass da die Podcasts einer Institution alle auf Zugriff liegen und ja, alle Studierenden sich auch mal in Nachbarbereichen umhören können und alle Interessierten schlicht auf eine gute Quelle zugreifen können. Das wäre mein Wunsch.
Schön, dann sind wir ja mit der HNEE auf einem ganz guten Weg mit unserem Kanal HNEE Sounds neben HNEE Voices. Dann sind wir leider am Ende angekommen, Christiane. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für das schöne Gespräch.
Ja, vielen Dank, dass du hier warst. Es war sehr bereichernd und wir sind natürlich auch ganz neugierig auf die ein oder andere, auf den ein oder anderen Impuls, den du gegeben hast und werden vieles auch davon in die Shownotes packen. Also wer sich jetzt selbst auch geteasert fühlt und denkt, okay, da will ich noch weiter einsteigen, scrollt mal nach unten, guckt mal nach. Wir haben da einiges gesammelt.
Ja, ich freue mich auf meine Nachhausefahrt nach Berlin heute Nachmittag. Da werde ich auf jeden Fall weiterhören in deinen Podcasts. Vielen Dank, Christiane.
Super. War schön bei euch. Macht's gut.
Bis bald. Ciao. Schön, dass ihr dabei wart. Habt ihr Themen, die wir im Podcast besprechen sollten oder möchtet ihr uns selbst mal vor dem Mikrofon besuchen? Meldet euch bei uns. Unsere Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Es gibt noch viel an unserer Hochschule zu entdecken.